Hier ist NDR 2. An eurem sonnigen Sonntag mittags haben wir es und es ist Zeit, euch auf den aktuellen Stand zu bringen.
Das NDR 2 Update um 12 mit Julia Faltermeier.
Für die Katastrophe gewappnet sein. In Hamburg-Bergedorf trainieren Einsatzkräfte vom THW für den Ernstfall. Und nach dem Tiefpunkt gegen die Slowakei muss die deutsche Fußballnationalmannschaft heute zeigen, ob es auch anders geht. Sie gehen buchstäblich dahin, wo es wehtut. Überschwemmungen, Erdrutsche, Erdbeben, Brände. Seit 75 Jahren steigen die Männer und Frauen vom Technischen Hilfswerk in den Blaumann und packen nicht nur bei uns an, sondern auch weltweit. Damit das so klappt wie geplant, braucht's, na klar, Übung. In Hamburg-Bergedorf steigt heute die groß angelegte Katastrophenschutzübung Zugvögel. Die Frage an Gerd Böttcher vom THW. Was passiert da genau?
Das geht los von Erkundungsaufgaben, setzt sich fort über Rettungs- und Bergungsmaßnahmen, die Betreuung der verletzten und betroffenen Menschen bis hin eben zur Versorgung der eingesetzten Kräfte. Und da muss man herausfordernde Übungssituationen für die Helferinnen und Helfer aufbauen, damit die Übung realistisch oder realitätsnah ablaufen kann, insbesondere wenn man die Reaktion der Führungskräfte auf ein Geschehen messen möchte. Wenn das Geschehen nicht aussieht wie eine Katastrophe, dann wird man auch kein Verhalten wie in einer Katastrophe durch die Einsatzkräfte sehen. Im ersten Angriff ist das meistens eine Bergungsaufgabe, das heißt, da sind Menschen verschüttet unter Gebäudeteilen, sind in einer Zwangslage nach Erdrutsch oder sowas. Und dann geht die Bergungsgruppe vor und rettet diese Menschen aus einer Zwangslage, die eben Werkzeugeinsatz erfordert, den die Feuerwehr üblicherweise nicht leisten kann. Also Hebekissen mit 40 Tonnen Hubkraft, Betonkettensägen, Geräte, mit denen man große hydraulische Kräfte ausüben kann, 16, 18 Tonnen. Also alles jenseits der 5-Tonnen-Grenze ist indiziert für THW-Bergungskräfte.
Und was macht das THW da anderes als die Feuerwehr?
Also für die Helferinnen und Helfer unterscheiden sich die Aufgaben im Grunde gar nicht. Wir verstärken die Tätigkeiten der Feuerwehr. Dort, wo Feuerwehrkräfte aufgrund der Massen, die bewegt werden müssen, oder aufgrund von anderen Gefahren nicht weiterarbeiten können, da kommen die Helferinnen und Helfer vom THW dazu und verstärken den Brandschutz, also die Feuerwehren oder den Rettungsdienst oder andere zuständige Behörden.
Die Übung in Bergedorf, die dauert ungefähr bis 16 Uhr. Gefährlich soll es nicht werden. Gibt es trotzdem was, worauf man achten sollte?
Da ist es extrem wichtig, dass die Autofahrerinnen und Autofahrer aufpassen, weil eben nicht wie sonst ein Einsatzfahrzeug mit Sondersignal durch die Straßen fährt, sondern 5, 7, 12 oder sogar 15 in einer Kolonne. Und man darf eben auf keinen Fall zwischen die Fahrzeuge fahren, die zu dieser Kolonne gehören. Das darf man nicht, wenn die Blaulicht anhaben, und das darf man auch nicht, wenn die kein Blaulicht anhaben. Also reinfahren in die Kolonne geht gar nicht. Und wenn man das mal tut, dann muss man sich genauso verhalten wie die Fahrzeuge in der Kolonne. Das Gefährlichste ist also dann zum Beispiel als Pkw-Fahrer vor der roten Ampel anzuhalten, weil die Einsatzfahrzeuge ja weiterfahren müssen. Und da kommt es dann zu extrem gefährlichen Situationen.
Gerd Böttcher war das vom THW bei NDR Info. Cyberapostel oder Influencer Gottes wird er genannt. Der italienische Junge Carlo Acutis ist 2006 mit gerade einmal 15 Jahren an Leukämie gestorben. Heute will ihn Papst Leo XIV. In Rom feierlich zum Heiligen erklären. Er wäre dann der erste heilig gesprochene Millennial. Und tatsächlich sieht er wirklich eher aus wie der Junge von nebenan. Aber viele, gerade Jugendliche, sehen in Acutis ein Glaubensvorbild. So geht's auch diesem Mädchen.
Der hatte ja so auch seine alltäglichen Probleme. Keine Ahnung, Schule, seine Eltern, dass er das trotzdem geschafft hat, heilig zu werden, ist schon krass.
1991 geboren, wuchs Acutis in Mailand auf. Seine Eltern waren katholisch, aber keine großen Kirchgänger. Für den Glauben begeistert hat ihn das polnische Kindermädchen der Familie. Bereits mit 7 Jahren bekam er einen eigenen Computer. Mit 11 erstellte er ein Online-Verzeichnis, in dem er 136 sogenannte eucharistische Wunder aus der ganzen Welt dokumentierte. Er engagierte sich für Arme und Ausgegrenzte und soll etwa sein Taschengeld an Suppenküchen gespendet haben. Pfarrer Thomas Brandl ist geistlicher Begleiter der Freunde Carlo Acutis, einer Gruppe junger Leute, die den bald Heiligen verehren.
Er gibt ein sehr starkes Vorbild, und dann natürlich gab es auch viele Zeichen durch seine Fürsprache, mindestens 2, die auch von der Kirche bestätigt sind, wo auch körperliche Heilungen geschehen sind.
Von der Kirche anerkannte Wunder. So soll eine Frau die Folgen eines Fahrradunfalls überlebt haben, nach der Anrufung des verstorbenen Carlo Acutis. Heute liegt dessen Leichnam aufgebahrt in einem gläsernen Sarg in der Kirche Santa Maria Maggiore in Assisi. Mit Jeans, Turnschuhen und einem Sweatshirt. Seine Anhänger, seine Eltern und verschiedene Geistliche setzten sich nach seinem Tod für die Seligsprechung ein, die er 2020 bekam. Darin und in seiner Heiligsprechung sehen manche eine gezielte Marketingstrategie der Kirche, um das verstaubte Image abzuschütteln und sich einen modernen Anstrich zu verpassen. Oliver Winzek, Theologieprofessor an der Katholischen Hochschule Mainz, beobachtet den Kult um Carlo Acutis seit einigen Jahren mit Skepsis.
Die Kirche möchte, glaube ich, sagen, hallo, wir sind irgendwie auch noch da, wir sind modern, es gibt auch noch Junge da. Das ist eben doch im Kontrast zu sehen mit dieser doch irgendwie altertümlich vergangenen Frömmigkeitsform, die trotz Turnschuhen und Hoodie nicht unbedingt hipper wird.
Infos waren das von Markus Kaiser aus München. Und wir schauen nach Lissabon. 4 Tage nach dem Seilbahnunglück haben die Behörden einen ersten Untersuchungsbericht vorgelegt. Demnach hat sich möglicherweise ein Kabel zwischen den beiden Waggons gelöst. Die Bahn funktioniert so, dass die eine Kabine den Hang hoch, während die andere runterfährt. Wenn diese Verbindung reißt, dann fehlt den Waggons das Gegengewicht. Und so war der eine Waggon abgestürzt und gegen eine Hauswand geprallt. 16 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Warum sich das Kabel gelöst hat, das ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen weiter. Wenn ihr heute Abend so zwischen 8 und 9 Uhr aus dem Fenster schaut, dann seht ihr sie vielleicht, die totale Mondfinsternis. Dabei wandert der Vollmond in den Schatten der Erde und steht dann als rot gefärbter Blutmond am Himmel. Das Ganze spielt sich aber nur knapp überm Horizont ab. Ihr braucht also eine gute Sicht in Richtung Osten. Bäm, das hat gesessen. 0:2 gegen die Slowakei, Nummer 52 auf der Weltbestenliste. Unterirdisch, peinlich, blutleer. Das musste sich Trainer Nagelsmann nach der Pleite im ersten WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag anhören. 2 Tage zum Wachwerden sind jetzt rum. Die spannende Frage also heute, kriegen die Jungs um Kimmich, Rüdiger, Wirtz und Füllkrug heute mehr auf dem Rasen hin in Köln gegen Nordirland? Wenn nicht, dann könnte es eng werden mit der WM-Qualifikation. Nagelsmann will deshalb vor allem eins sehen. Emotion.
Emotionalität ist nicht wirklich messbar, deswegen gibt es auch nicht dieses eine Tool, was du machen kannst, dass die mehr wird.
Aber wo und wann ist eigentlich die Emotionalität abhanden gekommen? Vor gut einem Jahr bei der Heim-EM war sie ja noch da. Die Mannschaft lebte ihre Emotion aus, riss sich selbst und das ganze Land mit.
Daran sieht man ja, dass es immer noch sehr fragil ist. Wir haben einfach die letzten vielen Turniere keine super Ergebnisse erzielt.
Und echte Führungs- und Emotionstypen wie Thomas Müller, Ilkay Gündogan, Manuel Neuer und Toni Kroos sind auch nicht mehr da.
Und 4 sehr wichtige Spieler weggebrochen, die natürlich auch viel getragen haben, auch noch so ein bisschen die ältere Generation der Spieler waren, die in der Hierarchie auch eine wichtige Bedeutung hatten. Das musste sich dann immer alles erstmal finden.
Also sucht Herr Nagelsmann weiter die Emotion, die beim 0:2 gegen die Slowakei einfach nicht mehr zu spüren war. Es gelang keinem auf dem Feld und der Trainerbank, sich und die Mitspieler zu emotionalisieren. Ganz im Gegenteil, mehr als bedenklich.
Natürlich muss viel aus der Mannschaft kommen, aber du als Trainer musst auch Dinge vorgeben. Wir haben viele Gespräche geführt, haben Dinge analysiert, haben versucht, viele Einzelgespräche zu führen mit wichtigen Spielern, mit treffenden Spielern, die Dinge auf dem Feld auch tragen müssen.
Vor dem Spiel gegen Nordirland hat der Bundestrainer seinen Kader neu sortiert, wie er sagt. Qualität spielt dabei auf der Suche nach der Emotion nicht unbedingt die größte Rolle.
Generell habe ich schon oft gesagt, die Emotionalität und Mentalität hat eine größere Wertigkeit wie die Taktik. Und generell, wenn du gut ins Spiel kommst, hat es fast immer die gleiche Reihenfolge, dass es über Emotionen und Mentalität geht hin zu gutem Fußball und nicht andersrum.
Die Emotion mag ein haltloses Wort sein, das man nicht messen kann, aber man vermisst sie, wenn sie fehlt und Herr Nagelsmann sie suchen muss.
Ja, am Ende, glaube ich, weiß jeder Spieler, was auf dem Spiel steht und was, wie wichtig das Spiel für uns ist, tabellarisch, punktemäßig, aber natürlich auch von der Gesamtstimmung. Und ich hoffe, dass die Emotionslage eine andere ist, als die wir dann am Donnerstag über weite Strecken hatten.
Ja, da sind wir auch gespannt. Infos waren das von Anne van Eickels aus Köln.
Ja, nochmal so viele Fingernägel investiere ich nicht wie am Donnerstagabend.
Mann.
Das war das NDR2-Update mit Julia Faltermeier für euch zum Nachhören und zum Nachlesen. Entweder über unsere Homepage oder direkt über die NDR2-App.
NDR2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.